Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Heute Morgen, 9 Uhr, mit Daniel Knoll.
Guten Morgen. International vernetzte Katastrophenhilfe. Der frühere DEZA-Chef Walter Fuss trägt ein internationales Hilfskoordinationszentrum in Genf an. Gemeinsamer Protest brasilianischer Indianer. Im Amazonasbecken will Brasilien mehrere Kraftwerke bauen. Für die Indianer würde das den Verlust ihres Lebensraums bedeuten. Und zweitletzte Gelegenheit, den Ernstfall zu üben. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft tritt in ihrer Euro-Vorbereitung heute Abend gegen die Slowakei an. In Burma können die Menschen nach der Wirbelsturmkatastrophe zwar aufatmen, nachdem Junta-Chef Than Shwe nach wochenlangem Widerstand nun doch ausländische Helfer ins Land lassen will. Dennoch, bei vielen Experten bleibt das ungute Gefühl, dass die internationale Gemeinschaft bei schweren Naturkatastrophen wie jüngst eben in Burma oder Südwestchina schlecht gerüstet sei. Walter Fust, der frühere Chef der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA, sagt jetzt, hier müsse gehandelt werden. Er schlägt vor, ein Zentrum zur Koordination von internationalen Hilfseinsätzen zu schaffen, beispielsweise in Genf. Rudi Meder.
Immer mehr Akteure versuchen heute, im Falle einer großen Katastrophe Hilfe zu leisten. Doch die Aktionen sind nur ungenügend koordiniert. Das meint der frühere Chef der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, Walter Fust. Die internationale Gemeinschaft müsse sich dringend besser auf Katastrophen wie jene in Burma oder China vorbereiten.
Allein der Sachverhalt, eine Datenbank herzustellen über jedes Land, wer ist für was zuständig, wie funktioniert, wie könnte man das schnell machen, wäre schon ein großer Gewinn. Das Zweite ist, wir diskutierten über Jahre, braucht es nicht irgendwo, zum Beispiel in Genf, ein sogenanntes rasches Antwortsystem, ein Einsatzsystem, wo man auch die Akteure, die ja in der Zahl zugenommen haben, besser koordiniert eigentlich einsetzen könnte.
Walter Fuss glaubt, dass bei vorbereiteten Einsatzplänen der politische Widerstand im betroffenen Land gegen internationale Hilfe geringer wäre.
Solche Mechanismen, solche Einsatzkonzepte, die wären eigentlich eine gute Voraussetzung der Vertrauensbildung auch gegenüber Regierungen, die vielleicht nach außen oder mit dem Ausland Probleme haben.
Im Falle einer Katastrophe komme es immer wieder vor, dass eine Regierung nicht eingestehen wolle, dass sie Hilfe brauche. Stolz und Unvermögen behinderten eine effiziente Rettungsarbeit. Internationale Mechanismen könnten helfen, diese Hindernisse zu überwinden.
Wie also soll die internationale Gemeinschaft mit dem Problem umgehen, dass Länder wie Burma Katastrophenhilfe von außen kategorisch ablehnen? Dieser Frage geht unsere Wochensendung International nach. Sie ist jetzt auf DRS 2 zu hören oder in der Wiederholung morgen Sonntag ab 18.30 Uhr auf DRS 1. Und wir bleiben in Burma. Dort hat nun auch in den schwer verwüsteten Regionen des Landes die Abstimmung über die neue umstrittene Verfassung begonnen. Die Meldungen mit Regula Siegfried.
Im Rest Burmas hatte die Verfassungsabstimmung schon eine Woche nach dem verheerenden Sturm stattgefunden. Laut Militärjunta befürworteten über 90% der Bürger die Verfassung. Die Opposition wirft den Behörden massiven Wahlbetrug vor. Das regierende Militär will mit der Verfassungsänderung seine Macht zementieren. Die Junta ist seit 46 Jahren an der Macht. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ist zu einem Besuch im Erdbebengebiet in China eingetroffen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur landete Ban in Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan. Dann reiste er in die Stadt Jingzhou weiter, die vom Erdbeben zerstört worden war. Dort traf Ban den chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao. Nach Angaben des Regierungschefs könnte die Zahl der Todesopfer auf über 80.000 steigen. In den USA sorgt die demokratische Bewerberin für die Präsidentschaftskandidatur Hillary Clinton mit einer ungeschickten Äußerung für Aufregung. Sie wolle das Rennen gegen den führenden Rivalen Barack Obama noch nicht aufgeben. Ihr Mann Bill Clinton habe sich 1992 die Nomination auch erst im Juni gesichert. Und im Übrigen sei vor 40 Jahren im Juni Robert Kennedy erschossen worden. Kennedy lag 1968 im Rennen um die Kandidatur der Demokraten in Führung. Die Anhänger Obamas zeigten sich empört, worauf sich Hillary Clinton für ihre Äußerung entschuldigte. Sie habe lediglich auf den Zeitfaktor hinweisen wollen.
In der brasilianischen Stadt Altamira haben 1000 Vertreter von Indianervölkern gegen Energieprojekte der Regierung im Amazonasbecken protestiert. Allein am Xingu-Fluss sollen 5 Wasserkraftwerke entstehen. Stauanlagen sollen also gebaut werden und das bedeutet unter anderem, große Gebiete würden überflutet und ganze Indianerstämme müssten umgesiedelt werden. Ulrich Achermann über den auch mal handfesten Protest der Amazonas-Indianer.
In Altamira im Bundesstaat Pará machten während 4 Tagen die Vertreter von 16 Indianergruppen Opposition gegen die Pläne der Energiewirtschaft. Sie waren in Kanus den Xingu-Fluss heruntergekommen und traten in Federschmuck und Kriegsbemalung auf. Internationale Beachtung fand das Treffen, weil die Indios vor laufenden Kameras einen Vertreter der Elektrowirtschaft verprügelten und ihn mit einem Buschmesser verletzten. Wasserkraftwerke vernichteten ihre Lebensräume durch die Überflutung großer Urwaldflächen und die Zerstörung des Fischreichtums. Staumauern würden verhindern, dass die Fische ihre Laichplätze erreichen. Die Proteste richteten sich vor allem gegen das Xingu-Kraftwerk Belo Monte. Mit 12.000 Megawatt wäre es eines der größten der Welt und würde 400 Quadratkilometer Urwald überfluten. Schwankender Pegelstände wegen würde es nur während eines Vierteljahres die volle Leistung erbringen und ist deswegen auch bei den Umweltschützern sehr umstritten. Brasilien will seinen Energieengpass hauptsächlich mit der bislang kaum genutzten Wasserkraft im Amazonasbecken überwinden. Bis 2030 sollen dort 70 große und kleinere Kraftwerke entstehen. Obwohl noch nicht einmal Umweltstudien vorliegen, scheint ihr Bau politisch schon beschlossene Sache zu sein. Ohne das Potenzial im Amazonasbecken voll auszuschöpfen, drohe Brasilien der Blackout, so der neue Umweltminister Carlos Mink.
Und nun in die Schweiz, wo die Albula-Bernina-Strecke der Rätischen Bahn schon bald in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen werden könnte, Regula Siegfried.
ICOMOS, die beratende Organisation der UNESCO, empfiehlt in ihrem Bericht an das Welterbekomitee, die Kandidatur der Rätischen Bahn anzunehmen. Es geht um die Bahnstrecke von Thusis nach St. Moritz und von dort über den Bernina Pass nach Tirano. Das Gremium der UNO entscheidet im Juli über die Kandidatur. Bei einem Stromunfall in Zürich-Wollishofen sind gestern Nachmittag 3 Personen schwer verletzt worden. Ein Arbeiter kam beim Montieren eines Rohrs mit der Fahrleitung der SBB in Kontakt und wurde von einem Gerüst geschleudert. Der Strom durchschlug 4 Häuser und traf einen weiteren Mann. Ein dritter Mann wollte zu Hilfe eilen und berührte dabei das unter Strom stehende Gerüst. Wegen des Unfalls war der Bahnbetrieb in Wollishofen während 40 Minuten unterbrochen.
Sie hören die Sendung heute Morgen, es ist 9.08 Uhr. Das Eurofieber steigt und heute spielt die Schweizer Fußballnationalmannschaft ihr zweitletztes Spiel zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft im eigenen Land, genau 2 Wochen vor dem Eröffnungsspiel. Der Gegner in Lugano ist heute die Slowakei. Und wo sind die Spieler gedanklich heute? In Lugano oder schon beim Eröffnungsspiel gegen Tschechien am 7. Juni in Basel, Christoph Sterchi?
Diese Frage wird im Trainingslager der Nationalmannschaft sehr schnell beantwortet. Die beiden Vorbereitungsspiele sind zwar wichtig, aber, sagt Marco Streller,
also das Spiel nehmen wir sicher sehr ernst, aber es ist im Hinterkopf natürlich schon der, der wichtig ist.
Strellers Aussage wird von Christoph Spiecher bestätigt.
Ja, klar, also wir sind bei Euro, es geht um die Euro, aber es sind 2 Spiele, die dazugehören und die sehr elementar sind, Vorbereitung.
Die Slowaken wurden von Köbi Kuhn als Vorbereitungsgegner ausgesucht, weil ihre Spielweise der des ersten Gruppengegners an der Euro, Tschechien, am meisten entspricht. Auf Dutti werden die Schweizer heute trotzdem nicht gehen. Keiner der Spieler will sich 2 Wochen vor der Euro noch verletzen, sagt Christoph Spiecher.
Es ist sicher so, dass man schon mal eher den Fuß zurückzieht, eben, um allzu viele Verletzungen zu riskieren.
Trotzdem soll heute gegen die Slowakei ein positives Resultat erzielt werden. Auch um etwas mehr Euphorie für die Euro bei der Schweiz Bevölkerung auszulösen.
Der Anpfiff zum Testspiel Schweiz-Slowakei ist um 18 Uhr in Lugano. DRS 4 News überträgt die Partie live und in voller Länge. Nazi-Coach Kirby Kuhn dürfte heute Abend besonders Patrick Müller beobachten. Müller, der gestern auf schon fast abenteuerliche Weise zum Team in Lugano gestoßen ist. Barbara Golbi.
Patrick Müller verließ seinen Verein Lyon ohne dessen Einwilligung. Lyon spielt heute im französischen Cup-Final. Patrick Müller wäre aber ohnehin höchstens auf der Ersatzbank gesessen. Was er nach seiner Knieverletzung unbedingt braucht, ist jedoch einen Ernstkampf, um zu beweisen, dass er fit ist für die Euro. Das heutige Testspiel der Schweiz gegen die Slowakei wird Aufschluss über den Formzustand des Verteidigers geben. Kirby Kuhn setzt große Hoffnungen in Patrick Müller als Abwehrchef. Wie man gegen eine europäische Spitzenmannschaft erfolgreich sein kann, machte gestern die Schweizer U21-Fußballnationalmannschaft vor. In der EM-Qualifikation gewann sie nämlich auswärts gegen Holland 1:0. Das Siegestor erzielte Claudio Lustenberger kurz nach der Pause. Holland ist im Moment das beste U21-Team in Europa und gewann in den vergangenen beiden Jahren den EM-Titel. Die Schweiz wahrte sich mit diesem Auswärtssieg die Chance, nächstes Jahr bei der EM dabei zu sein. Sie rückt in der Tabelle nun hinter Holland auf Rang 2 vor, punktgleich mit Norwegen, das allerdings eine Partie weniger auf dem Konto hat. Die Schweiz spielt zum Abschluss der EM-Qualifikation noch zu Hause gegen Holland und Norwegen. Und Andres Gerber hält dem FC Thun die Treue. Der ehemalige Captain des Superleague-Absteigers unterschrieb für ein weiteres Jahr. Es wird die sechste Saison für den 35-Jährigen sein bei den Thunern. Trainer René Fanek hingegen muss den Verein verlassen, obwohl er noch einen Vertrag bis Ende nächster Saison gehabt hätte.
So viel vom Sport und vor dem Wetter noch die Börsendaten von Thomson Reuters.
In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.480 Punkten, minus 1,2%. Der Dollar wird zu 1,0242 gehandelt, der Euro zu 1,6145 bzw. zu 1,5768.
So wird das Wetter heute. Tagsüber ist es vor allem im Osten zeitweise sonnig, sonst ist es oft bewölkt und besonders im Westen und Süden gibt es etwas Regen. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad. Das war heute Morgen am Samstag. Thomas Akola verantwortete die Sendungen. Am Mikrofon Daniel Knoll.